Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu unserem Zwischenhalt am Samstagabend. Die blutigen Bilder sind um die Welt gegangen. Bei einem Selbstmordanschlag im ägyptischen Alexandria sind an Silvester 23 Kopten, christliche Mitglieder von der koptischen Kirche, ums Leben gekommen. Und das ist leider nicht der erste Anschlag auf Christen zu Ägypten gewesen. Judith Wipfler hat mit dem Nordafrika-Kenner Beat Stauffer über die Geschichte und die Gegenwart der Kopten zu Ägypten geredet.
Ich habe einmal ein schönes Buch gelesen, ein Roman von Naib Mahfouz. Das hat geheissen «Die Mittaggasse» und beschreibt das Leben in Kairo in einer Strasse von normalen, einfachen Leuten, Christen, Juden, Muslimen, die relativ friedlich zusammenleben, Geschichten miteinander haben, einander helfen, manchmal auch ein bisschen sich reiben, aber eigentlich ein sehr romantisches Buch. Romantisch, Beat Stauffer, ist es Kitsch, das Buch, oder drückt es auch ein bisschen Wirklichkeit aus, die es mal gegeben hat in Ägypten?
Ich denke, dass die gesellschaftliche Realität, die in dem Buch beschrieben wird, die ist tatsächlich, die hat so existiert, auf jeden Fall bis vor wenigen Jahren. Musliminnen und Christen haben miteinander koexistiert, es hat Reibereien gegeben, es hat auch Konflikte natürlich gegeben, aber die Christen, die koptischen Christen haben ihre Institutionen gehabt, ihre Kirchen, haben praktizieren können, haben Geschäft haben, haben studiert, haben hohe Staatsstellen zum Teil gehabt. Die Situation hat sich aber in den letzten 40 Jahren ganz eindeutig geändert. Und alle Beobachter sind sich einig, dass eine Verschlechterung eingetreten ist, dass immer mehr Spannungen da sind, dass Kopten im Alltag immer mehr diskriminiert werden, immer mehr schikaniert werden. Und in den letzten paar Jahren hat es ja auch gewalttätige Übergriffe gegeben. Ich erinnere daran, die koptische Weihnacht vor einem Jahr sind in Südägypten 6 junge Leute verschossen worden von einer Kirche und jetzt der grauenhafte Anschlag von dieser Weihnacht. Also das ist ein Symptom von einer massiven Verschlechterung der Beziehungen.
Würden Sie sogar sagen, dass jetzt mit dem Anschlag das ja auch nochmal ein neues Stadium, eine neue Situation eingetreten ist?
Es ist natürlich eine Grenze überschritten worden, wo eventuell zu einer Radikalisierung von der koptischen Bevölkerung führen kann. Das ist ganz schwierig zu sagen, wie die Leute auf das reagieren. Aber man hat ja gesehen, dass sogar der Wagen, das Auto vom Gouverneur, der zu dieser Kirche gehen wollte, aufgehalten worden ist von wütenden jungen Kopten, die sich bis jetzt immer zurückgehalten haben. Und das ist die grosse Gefahr, dass sich die jungen Kopten, die auch eben von Arbeitslosigkeit überproportional betroffen sind, dass sich die weiter werden radikalisieren, dass die auch gar kein Zusammenleben mit Muslimen wollen, dass sie nicht mehr daran glauben.
Viele Kopten sind ja auch schon emigriert, ausgewandert aus Ägypten. Die Hälfte von allen Kopten auf dieser Welt wohnt nicht mehr in Ägypten. Es hat grosse Gemeinden, Millionen zählende Gemeinden in den USA und auch in Australien. Auch in der Schweiz haben wir eine kleine Gemeinde. Kann es dann auch noch kommen, dass noch mehr Koptinnen und Kopten emigrieren aus Ägypten?
Nach meinen Informationen ist der Wunsch von vielen Kopten, das Land zu verlassen, ist sehr stark, nur sind die Möglichkeiten im Moment gar nicht gegeben. Dass die Grenzen relativ dicht sind und auch in Australien und in den USA kann man nicht beliebig einfach auswandern. Vor allem die einfacheren, materiell schlechter gestellten Kopten haben gar keine Möglichkeit auszuwandern.
Jetzt hat die koptische Kirche in Nordafrika ein bisschen eine Sonderstellung, weil es ist eine sehr alte Kirche aus der frühen Zeit der Kirche, wo sie überhaupt entstanden ist. Sie ziehen sich auch zurückführen auf den Evangelist Markus. Man sieht überall den Leu, der symbolisch für den Evangelist Markus. Auch das Wort Kopte heisst übersetzt Ägypter. Also sie sind wirklich alte Ägypter, schon länger da wie die Muslim, logischerweise. Wenn Sie das jetzt vergleichen, Beat Stauffer, wo Sie seit Jahrzehnten Nordafrika bereisen, vor allem der Maghreb, was unterscheidet denn die Situation von der Kopten nochmal zu Ägypten mit der Situation von Christen sonst in Nordafrika?
Im Maghreb ist das Christentum vollständig ausgelöscht worden. Man weiss nicht genau, warum das passiert ist, ob die Bevölkerung freiwillig zum Islam übertreten ist, ob das ein Assimilationsdruck über Jahrhunderte war, ob es auch Zwangskonversionen gegeben hat. Es hat auch Kriege gegeben, es hat auch mit gewalttätigen Mitteln ist Christentum bekämpft worden. Aber faktisch, Christentum existiert als Gemeinde. Es gibt keine christlichen Gemeinden mehr von Einheimischen im ganzen Maghreb. die Kirchen, die existieren, und die Gemeinden, die bestehen aus Mitgliedern von Europäern. Das sind europäische Christen, die dort im Gefolge der Kolonialzeit sind die auf Nordafrika gekommen. Das sind jetzt Nachkommen von diesen Leuten oder sind neu zugezogene Europäer. Und es sind vor allem schwarzafrikanische Arbeiter, Migranten und auch Studenten, die dort das Christentum praktizieren können.
Das heisst, man kann sagen, das ist eine ausländische Religion, das Christentum für Nordafrika.
Ja, der Maghreb betrachtet sich eindeutig als islamisch. Es hat eine jüdische Komponente, die immer noch ganz, ganz schwach existiert. Aber die christliche Komponente wird als nicht maghrebinisch angeschaut. Das Christentum, die Erinnerung daran, dass das Christentum im Maghreb einmal ganz wichtige Rolle gespielt hat, diese Erinnerung ist eigentlich vollkommen verloren gegangen. Es ist in dem Sinn eine fremde Religion geworden. Die Leute können, wie gesagt, das Christentum praktizieren, in Tunis, in Casablanca, in Marrakesch, aber Konversionen von Einheimischen werden ganz streng geahndet.
Der Journalist und Nordafrika-Kenner Beat Stauffer im Gespräch mit Judith Wipfler. Sie hören den Zwischenhalt auf dem Eis. Es gibt nicht wenige, die meinen, in der Schweiz gibt es grundsätzlich zwei Kirchen, die katholisch und die evangelisch. Das stimmt so nicht, weil es gibt unzählige kleinere Kirchen, sehr unterschiedliche kleinere Kirchen. In der einen wird laut gesungen und tanzt, in der anderen gerade gar nicht. In der einen suchen die Leute heilig, in der anderen wird ganz still und leislich gebetet. Die allermeisten kleinen Kirchen haben eine Gemeinsamkeit. Migrantinnen und Migranten haben sie mitgebracht in die Schweiz. Antonia Moser hat eine solche Kirche besucht.
Musik. man diese Musik hört, dann tönt sie nicht so anders, als was man auch bei uns in einer Kirche hören könnte. Nur das Verstehen ist schwierig. Kein Wunder, es ist koreanisch. Das Kirchenlied singt der Chor der koreanischen Kirche Han Somang, der sich einmal in der Woche zum Gottesdienst in Zürich trifft. Es geht einerseits um die religiöse Feier, aber nicht nur, sagt der Pfarrer, der Ki-chan Kim.
Nicht alle Koreaner sind so bekennende Christen. Deswegen hier gibt es einige Leute, die nur wegen der koreanischen Kultur oder Kontakt mit anderen Koreanern, wegen solcher Sachen sind auch einige Leute hier.
Wenn Migranten und Migrantinnen in ihrer Sprache reden und Leute finden, die ihnen helfen, dann ist das für sie fast überlebenswichtig, sagt Christine Linemann. Sie ist emeritierte Professorin an der Uni Basel für Ökumene und Missionswissenschaften.
Für die Integration, für sich auf den Weg zu machen, hier Heimat zu finden, kann man sich kaum etwas Wichtigeres vorstellen als die Migrantengemeinden.
Was ist das jetzt aber genau, so eine Migrationskirche? Der Ethnologe Simon Rötlisberger bringt es auf den Punkt.
Migrationskirchen sind Kirchen, die von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz neu gegründet werden. Und unter neuen Migrationskirchen verstehen wir Kirchen von Afrikanern und Lateinamerikanern, zum Teil aus Asien.
Der Simon Rötlisberger arbeitet für den Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund SEK und ist dort für Migrationsthemen zuständig. Und was haben die Migrationskirchen jetzt mit uns zu tun? Könnte man fragen. Der SEK findet viel und will mit ihnen zusammen Kirche sein, so der Leitspruch. Anders als katholische Migranten und Migrantinnen, die sich den hiesigen katholischen Gemeinden anschliessen, gründen evangelische Migranten meistens eigene Kirchen. Sie organisieren sich mit Leuten, die die gleiche Sprache reden. Die Herkunft muss nicht unbedingt immer die gleiche sein. Die schweizerischen evangelischen Landeskirchen gehen bewusst auf die Migrationskirchen zu.
Das Interesse der alteingesessenen Kirchen ist gross für die Frage, was das für Nachbarn sind hier in unserem Umfeld und was man miteinander zu tun hat. Auf der anderen Seite, umgekehrt, haben die Kirchen, die hier neu gegründet worden sind oder die hierher gekommen sind, häufig keine Räume, wo sie sich treffen und Gottesdienste feiern können. Und dann klopfen sie bei den Kirchgemeinden an und fragen, ob dort etwa Räume zur Verfügung stehen.
Sie teilen sich nicht nur die Räume, sondern die Migrationskirchen haben auch ähnliche Inhalte wie die Landeskirchen. Die drei wichtigsten evangelischen Säulen, der Glauben an Jesus Christus, die Bibel und die Diakonie, verbinden sie. Nachher fängt der Unterschied aber schon an, weil so unterschiedlich wie die Herkunft der Leute, so unterschiedlich ist auch das Profil dieser Kirchen.
Es gibt Gemeinden, zum Beispiel von Ghana, wenn die kommen. Sie waren dort Presbyterianer, die sie hier auch presbyterianische Kirchen gründen. Aber es gibt andere Gemeinden, die entstehen aus Mitgliedern von ganz unterschiedlichen Kirchen. Beispielsweise hat es Katholiken dabei, es hat Orthodoxe dabei, Pfingstler, Lutheraner. Und wenn die zusammen Kirchen sein wollen, eine Gemeinde formen, dann müssen sie, sagen sie häufig, sie seien nicht eine Konfession, sondern sie sind jenseits von einer Konfession, weil sie eine christliche Gemeinde sein.
Auch die Bibel, eine grosse Gemeinsamkeit, wird ganz anders gelesen und interpretiert.
Die Bibel ist ein Schlüsselwert in ihrem Leben und sie nehmen häufig das, was in der Bibel steht, sehr wörtlich. Sie können Wunder erwarten, so wie sie im Neuen Testament vor allem erzählt worden sind. Vielleicht haben sie so ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht, wenn sie von Afrika hergekommen sind.
Viele Migrationskirchen tun ziemlich fest missionieren, was die Landeskirchen nicht mehr machen. Bei vielen Gemeinden ist der Pfarrer oder der Pastor viel wichtiger als in einer Schweizer Kirche. Vielleicht hat er die Kirche sogar selber gegründet. Das hat auch Auswirkungen auf die Organisation der Migrationskirchen.
Migrationskirchen sind um einzelne integrative Persönlichkeiten organisiert. Die Mitgliedschaft ist eben nicht am Wohnort festgemacht, sondern man ist Mitglied. Also man wohnt zum Beispiel in Bern, geht aber in die Migrationskirche XY nach Biel. Also man nimmt da längere Anfahrtswege auf sich. Die ganze Struktur ist lose und locker häufig. Sie sind zum Teil als Vereine organisiert einerseits, aber es gibt auch solche, die keine vereinsrechtliche Organisationsform mehr haben.
Eine Migrationskirche ist also nicht fix organisiert und verändert sich oder verschwindet sogar. Die koreanische Hanso Mann-Kirche in Zürich wollte etwas verändern bei der koreanischen Kirche in der Schweiz. Hanso Mann heisst nämlich «Eine Hoffnung» oder «Vereinigte Hoffnung». Und das aus gutem Grund, sagt der Pfarrer Ki-chan Kim.
Eigentlich wollten wir verschiedene Gemeinden zu einer Gemeinde machen. Vor 8 Jahren gab es damals schon 3 Gemeinden, koreanische Gemeinden. Und wir wollten diese koreanische Gemeinde vereinigen. Und dadurch wurde unsere Gemeinde entstanden. Leider, einige Koreaner waren dagegen und sie leben in ihrer eigenen Gemeinde.
Das Ziel war, die Kirchen zusammenzuschliessen, es hat aber nicht funktioniert. Die Hanso Mann-Kirche braucht die Räume von einer protestantischen Kirche, wo sich auch noch andere Migrationskirchen, zum Beispiel aus Afrika oder Sri Lanka, treffen. So tönt es bei Hanso Mann, wenn alle beten. Es tönt nicht viel anders als in einer Schweizer Kirche. Nicht alle Besucher von einer Migrationskirche müssen also unbedingt laut singen oder tanzen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Weil die Kirchen so unterschiedlich sind, gibt es untereinander auch Probleme. Meistens, weil man die gleichen Räume braucht.
Wir müssen verschiedene Einrichtungen zusammen benutzen. Dabei haben wir einige Probleme. Wir müssen immer unseren Sitzungsraum reinigen. Deswegen haben wir manchmal Konflikt. Wir Koreaner möchten lieber alles sauber machen auf dem Tisch. Aber andere Leute möchten lieber alles auf dem Tisch hinterlassen.
Die einen möchten die Bibel, Brot und Besteck lieber liegen. Die Koreaner möchten alles wegräumen. Trotz oder gerade weg diesen kleinen Problem lohnt sich der Kontakt untereinander aber auch, findet der Pfarrer Kim.
Zuerst kann man sagen, wir können uns besser kennenlernen und wir sehen die Verschiedenheit von uns. Damit wir können besser verstehen, wie Gott diese Welt verwaltet. Ja, und damit können wir unsere Konflikte in unserer Gesellschaft einigermaßen vermeiden. Wenn wir besser verstehen können, dann gibt es weniger Probleme.
Mit dem Kontakt zu anderen Kirchen, aber auch der Kontakt zu Leuten, die gleiche Sprache reden, leistet Migrationskirche darum einen wichtigen Beitrag zur Integration von Migranten und Migrantinnen, sagt Simon Rötlisberger.
Es sind Orte, wo sie Anschluss finden, wo sie ihre eigene Identität können stärken und vielleicht auch eine neue Migrationsidentität können annehmen können, aber wo sie Austausch finden mit anderen Leuten, die ähnliche Erfahrungen haben. Sie können dort soziale Netzwerke stärken, zum Beispiel eben für Freunde hier zu haben, für Informationen zu bekommen, für eine Wohnung zu finden, für einen Job zu suchen.
Christine Linemann bestätigt das.
Sie können sehr grosse Bedeutung haben, vielleicht die allerwichtigste für Migranten, die hierher kommen. Es ist so, dass häufig Pfarrer oder Mitglieder von Migrantengemeinden in die Empfangsstationen gehen und schauen, ist jemand angekommen aus einem Land, wo man selber auch herkommt, wo man die gleiche Sprache redet. Und dann ist das schon erstmal eine ganz riesige Freude von den Angesprochenen, dass sie jemanden versteht. Dann werden sie eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen, dann sind andere Leute da, sie haben das gleiche Essen und dann werden sie Hilfe bekommen. Sie werden sehen, dass man für sie betet in einer Krankheitssituation oder wenn sie Angehörige haben, die gestorben sind.
Migrationskirchen sind eine Integrationshilfe, ein Heimatverein, religiöse Organisationen oder sogar Überlebenshilfe. Was eine Migrationskirche alles leisten kann, ist so vielfältig wie die Kirchen selber.
Der koreanische Gesang aus der Migrationskirche Hanso Mann in Zürich im Beitrag von der Antonia Moser.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Storm, the smallest breath will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky,
der heisst Zwischenhalt am 9 Minuten vor 7. Wenn man von Neuhausen redet, dann kommt man um den Rheinfall nicht herum. Der grösste Wasserfall von Europa gilt als eines von unseren grandiosesten Naturschauspiel und ist zu Neuhausen und auch in seiner Geschichte allgegenwärtig. Ohne Rhein und Rheinfall wäre Neuhausen nicht, was es heute ist. Schon im späten Mittelalter sind auf der rechten Seite vom Wasserfall Mühlen und Schmitten entstanden. Trotzdem haben bis Anfang des 19. Jahrhunderts die meisten Einwohner vom Fischen gelebt oder vom Güterumschlag bei der Rheinschifffahrt und dazumal besonders auch noch vom Weinbau. Dann aber ist der Elsässer Johann Georg Neher auftaucht und hat 1810 die Neherschen Eisenwerke gegründet. Damit hat er die Entwicklung von Neuhausen zu einem bedeutenden Industriezentrum eingeleitet. Und im Laufe der Zeit ist der Ort zu einer klassischen Arbeiterhochburg geworden. 1925 zum Beispiel ist die Kommunistische Partei zu Neuhausen auf einen unglaublichen Stimmenanteil von 56% gekommen. Kirchlich gesehen hat Neuhausen bis 1827 zur Stadt Schaffhausen gehört. Aber schon lange hat man dort ein eigenes Gotteshaus gehabt. Die jetzige reformierte Kirche, mitten im Dorf, ist ein barocker Saalbau. Und vor 50 Jahren ist nach einem Umbau ein freistehender, moderner Turm dazugekommen mit 5 neuen Glocken. Die vierte ist die sogenannte Karfreitagsglocke mit dem Pauluswort. Lasset euch versöhnen mit Gott. Thank you. Glocke von der reformierten Kirche zu Neuhausen zum Abschluss vom DRS1-Zwischenhalt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.